Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Balkanroute ist seit anderthalb Jahren dicht. Stattdessen kommen tausende Flüchtlinge jeden Monat über das Mittelmeer nach Europa aus Afrika. Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien haben mit den afrikanischen Transitstaaten Niger, Tschad und Libyen eine Zusammenarbeit vereinbart, um die Flüchtlinge genau da schon zu stoppen. Die Pläne sind bei Politikern und Hilfsorganisationen auf Kritik gestoßen. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel sie als humanitär verteidigt, sagt zum Beispiel Pro Asyl:
Die Menschen werden zugrunde gehen, aber außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeitsschwelle.
Das gucken wir uns genauer an heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Leider kommen immer noch zu viele Menschen im Mittelmeer um, dass wir den Schleppern und Schleusern das Handwerk legen. Und natürlich auch, das haben die afrikanischen Kollegen sehr betont, durch die illegale Migration und die Strukturen der Schlepper Sicherheitsfragen eine sehr große Rolle spielen. Wie können wir darauf die adäquaten Antworten finden?
Dazu gab es nach dem Minigipfel in Paris gestern diese Antworten. Eine engere Zusammenarbeit zwischen europäischen und afrikanischen Ländern. Die bekommen Unterstützung für ihre Sicherheitskräfte und Wirtschaftshilfen. Außerdem hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, dass Afrikaner schon in den Transitländern Niger und im Tschad Asylanträge stellen könnten. Dass also schon da entschieden wird, ob jemand überhaupt Chancen auf Asyl in Europa hat und sich nicht umsonst auf die gefährliche Reise durch die Sahara und über das Mittelmeer macht. Bundeskanzlerin Merkel hat heute bestätigt, dass aus Libyen theoretisch auch Flüchtlinge direkt einreisen könnten.
Resettlement, wie das heißt, also Umsiedlung nach Europa. Hier hat uns der UNHCR gebeten, über die 20.000 hinaus, die wir aus libanesischen, jordanischen Flüchtlingslagern aufnehmen, auch hier aus Libyen Menschen aufzunehmen. Deutschland ist dazu bereit.
In der Taz hat Merkel Kontingente für eine legale Einwanderung ins Gespräch gebracht. Eine bestimmte Anzahl von Menschen können in Deutschland studieren oder arbeiten. Das sei dann auch davon abhängig, welche Fachkräfte gebraucht würden. Der UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat die geplante Kooperation zwischen den vier EU-Staaten und den Transitländern gelobt und sie als ermutigend bezeichnet. Deutsche Oppositionsparteien und Hilfsorganisationen sehen das anders. Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, hat die Vereinbarung als menschenrechtlich nicht hinnehmbar kritisiert. Wirkliche Hilfsangebote würden nicht gemacht.
Es gibt keine konkrete Zahl, die Macron oder Merkel genannt haben, wo sie Menschen freiwillig aufnehmen wollen, die Flüchtlinge sind und anerkannt wurden. Es geht hier nur um das Abschieben der Menschen aus dem Blickfeld des europäischen Radarschirms. Was dann passiert, ist egal. Man macht alle Wege dicht.
Und nicht nur für die Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa wollen, sondern auch für Menschen, die aus humanitären Gründen fliehen, vor Krieg oder Diktatur. Staaten wie Tschad, Niger, besonders aber das Bürgerkriegsland Libyen, seien überhaupt nicht in der Lage, sich um die vielen Flüchtlinge zu kümmern. Libyen steht in der Kritik, weil Flüchtlinge dort wie Häftlinge eingesperrt und offenbar auch gefoltert werden. Dort könne es keine fairen Asylverfahren geben. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat den beteiligten EU-Staaten im Deutschlandfunk vorgeworfen, mit Verbrechern zusammenarbeiten zu wollen.
Wir können doch nicht mit Warlords, mit Militanten, mit Verbrechern Deals abschließen, mit nur einem Ziel, dass die verhindern, dass die Menschen überhaupt nach Europa kommen.
Merkel findet, dass im Rahmen der Migrationszusammenarbeit auch über Waffenlieferungen neu nachgedacht werden müsse, um Sicherheitskräfte in afrikanischen Ländern zu unterstützen. Die geplante Zusammenarbeit mit Libyen hat sie verteidigt.
Ich kann natürlich die Augen verschließen und sagen, mit Libyen spreche ich nicht. Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso nichts. Ich habe keinen Zugang zu den Flüchtlingslagern dort. Ich weiß zwar, dass es dort dramatisch ist, also kümmere ich mich nicht darum, dann habe ich auch keine kritischen Diskussionen.
Ihr Maßstab, gar nichts zu tun, wäre auch falsch. Kritiker sagen dagegen, es werde vor allem die Ankunft von Flüchtlingen in Europa bekämpft und nicht wirklich Fluchtursachen, wie mangelnde Demokratie oder Korruption. Dazu zählt nach Ansicht des grünen EU-Abgeordneten Sven Giegold aber auch zum Beispiel die Subvention von Agrarexporten durch die Europäische Union. Die EU-Afrika-Kooperation bei den Flüchtlingen wird wohl auch in den nächsten Wochen und Monaten noch intensiver besprochen werden. Nach einem Bericht des Handelsblatts hat der EU-Innenkommissar alle Mitgliedstaaten aufgefordert, afrikanische Flüchtlinge aufzunehmen und Aufnahmekapazitäten mitzuteilen. Ende November geht es dann in größerer Runde als gestern um das Thema beim EU-Afrika-Gipfel.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Thema wird auf Facebook viel und nicht immer sachlich diskutiert. André Wahr findet zum Beispiel, dass der Beschluss der EU-Staaten richtig ist. Es ist tatsächlich eine Schande, dass wir als Weltgemeinschaft es nicht schaffen, Menschen in Not vorläufig die entsprechende Hilfe zu liefern und langfristig einen Paradigmen- und Systemwechsel herbeiführen. Zunächst brauchen die Menschen hier unsere Hilfe und wir sollten sie offen empfangen. Danach sollten wir beginnen, Finanz- und Warenströme gerechter zu machen. Auch Clementine Reinhardt ist dieser Meinung. Auch wenn viele Einwände gegen die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten bestehen, es geht kein Weg daran vorbei, diese Staaten in die Verantwortung zu nehmen und ihnen mit finanzieller Unterstützung zu helfen, die Zustände in ihren Ländern zu verbessern, damit niemand ins Ausland flüchten muss. Ganz anders sieht das zum Beispiel Jana Harris. Sie schreibt: Was sollen legale Fluchtwege bringen? Die sehr niedrige Anerkennungsquote ändert sich ja nicht durch legale Fluchtwege. Warum wird das nicht begriffen? Am Ende hat man nur noch mehr hier, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Und Jan Taifun ärgert sich. Die EU möchte gut ausgebildete junge Menschen nach Europa holen. Was die übrigen Menschen und ihr dortiges Leben betrifft, ist der EU ziemlich egal.
Was sonst noch wichtig war?
Der Streit zwischen Deutschland und der Türkei verschärft sich weiter. Die Bundesregierung will in den Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion zwischen EU und Türkei ein Veto einlegen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin angekündigt. Die EU ist der größte Handelspartner der Türkei. Das IFO-Institut hat vor kurzem mal geschätzt, dass eine vertiefte Zollunion die türkische Wirtschaftsleistung um fast 2% steigern könnte. Nordkorea hat wieder eine Rakete getestet, diesmal in Richtung Japan, so ein Regierungssprecher.
Heute früh um 5.58 Uhr wurde von der Westküste Nordkoreas eine ballistische Rakete in nordöstliche Richtung abgefeuert. Um 6.06 Uhr überflog sie Hokkaidos Küste. 6 Minuten später, so schätzen wir, landete sie rund 1000 Kilometer östlich davon im Pazifischen Ozean.
Die USA und Japan wollen jetzt den Druck auf Nordkorea erhöhen. Sie haben für heute eine Dringlichkeitssitzung im UNO-Sicherheitsrat beantragt. Die Europäische Union ist zu neuen Sanktionen gegen Nordkorea bereit. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, dass sie sich dazu mit anderen Ländern beraten will. In Nürnberg hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der den sogenannten Reichsbürgern angehört. Er soll im Oktober 2016 auf Polizisten geschossen haben. Einer wurde getötet, 3 verletzt. Die Polizisten wollten ihm seine Waffen abnehmen, nachdem ihm wegen staatsfeindlicher Gesinnung der Waffenschein entzogen worden war. Die Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland als Staat ab. Manche weigern sich unter anderem Steuern zu zahlen. Sie stehen politisch der extremen Rechten nahe.
Was noch wichtig wird.
US-Präsident Donald Trump macht sich gleich ein Bild von den Überschwemmungen in Texas. Eine Entspannung dort ist nicht in Sicht, sagt unser Korrespondent Jan Bösche.
Die ganze Nacht hindurch liefen die Rettungsarbeiten in den texanischen Katastrophengebieten weiter. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Unaufhörlich gibt es weitere Notrufe. Die Notunterkunft im Kongresszentrum in Houston war für 5000 Menschen ausgelegt. Jetzt sind hier schon über 7000 untergebracht. Das Rote Kreuz versprach, weitere Betroffene in andere Notunterkünfte zu bringen, die überall in Texas eingerichtet worden sind.
Bis jetzt sind 3 Tote bestätigt. Die Rettungskräfte hatten aber nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP noch keine Zeit, nach Todesopfern überhaupt zu suchen. Der US-Wetterdienst geht davon aus, dass es noch weiter regnet. Auch der Nachbarstaat Louisiana bereitet sich jetzt auf Überschwemmungen vor. Für Muslime beginnt morgen die Pilgerreise Hadsch. Kurzzeitig entspannen sich da auch die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und seinen Erzfeinden Iran und Katar. Trotz diplomatischer Krise dürfen Katarer zum Hadsch einreisen und der Iran kann vorübergehend Konsulate in Saudi-Arabien für die iranischen Pilger eröffnen.
Und sonst in der Welt?
In Afghanistan sind dieses Jahr schon mehr als 200.000 Menschen vor Kämpfen zwischen den islamistischen Taliban und Sicherheitskräften geflohen. Diese Zahl steht in einem neuen Bericht der UNO. Demnach gibt es in fast allen afghanischen Provinzen Binnenflüchtlinge, also Menschen, die innerhalb des eigenen Landes vertrieben wurden. Wegen der Gewalt hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorübergehend nicht mehr über Asylanträge von Afghanen entschieden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière findet Abschiebungen nach Afghanistan aber in begrenztem Rahmen verantwortbar. Erst heute Morgen sind bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul mindestens 5 Menschen getötet worden. Ein Attentäter sprengte sich vor einer Bankfiliale in die Luft. Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt. In den Schulen von Chalon-sur-Saône muss es bald wohl wieder eine Alternative zum Mittagessen mit Schweinefleisch geben. Das hat eine muslimische Organisation vor Gericht durchgesetzt. Vor 2 Jahren hatte die Stadt in Ostfrankreich entschieden, keine alternativen Schulessen mehr anzubieten. Der Bürgermeister, ein konservativer Republikaner, begründete das mit dem Laizismus in Frankreich, der strengen Trennung zwischen Religion und Staat. Ein Gericht in Dijon hat dieses Argument nicht gelten lassen. Der Richter stellte klar, dass es gegen die Rechte von Kindern verstößt, wenn sie kein Mittagessen bekommen. Mangels Alternativen zum Schweinefleisch hatten wohl viele muslimische und jüdische Schüler gar nicht zu Mittag gegessen. In Uganda geht ab heute eine Spezialeinheit gegen Pornografie im Land vor. Wie der Daily Monitor berichtet, sollen gut 30 Ermittler Pornos aufspüren und vernichten. Das Team soll auch Leute finden, die pornografisches Material runterladen oder anbieten. Namen von Verdächtigen können an die Polizei weitergegeben werden. Die ugandische Regierung sieht im Kampf gegen die Pornografie eine Art Allzweckwaffe gegen Drogenabhängigkeit von Jugendlichen, Teenager-Schwangerschaften, Abtreibung und Homosexualität. Ethikminister Simon Lokodo sieht laut dem Bericht in Pornografie eine der schwersten moralischen Geschwüre in dem ostafrikanischen Land.
Wissensnachrichten.
Im Spitzensport gibt es viel mehr Doping, als bei Tests auffliegt. Eine Studie beziffert jetzt die Dunkelziffer für die Leichtathletik-WM 2011. Da gab es 0,5% positive Dopingtests, aber laut der Studie hatten mindestens 30% der Athleten im Jahr vor der WM gedopt. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, wie sind die Forscher auf diese hohe Dunkelziffer gekommen?
Sie haben die Sportler gefragt, allerdings mit einem kleinen Trick, damit sich die Sportler dann wirklich anonym fühlten und auch ehrlich geantwortet haben.
Das klingt clever. Wie kann man das anstellen?
Da gab es eine vorgeschaltete Frage vor der eigentlichen Frage, haben Sie gedopt? Denn die befragten Sportler sollten sich erst einen nahen Menschen vorstellen und dann wurden sie nach dem Geburtsdatum dieses Menschen gefragt, im ersten Drittel des Monats oder im restlichen Monat. Und diese Antwort sollte sich der Befragte dann nur denken.
Okay, wie ging es dann weiter?
Je nachdem, wann dieser nahe Mensch Geburtstag hatte, am Anfang oder am Ende des Monats, musste der Sportler entweder eine Frage A oder eine Frage B beantworten. Und Frage A war die Frage, haben Sie im letzten Jahr gedopt? Und Frage B war eine völlig unverfängliche Frage zu einem anderen Thema. Und hier wurde nicht aufgeschrieben, ob der Sportler A oder B beantwortet hatte, sondern nur seine Antwort.
Also nur Ja oder Nein.
Ganz genau. Und damit war das Ganze anonym, weil die Forscher nicht zuordnen konnten, ob ein Befragter Ja auf die Dopingfrage oder auf die andere Frage geantwortet hatte. Das heißt, da konnten also auch Dopingsünder ganz ohne Folgen ehrlich sein.
Und wie haben die Forscher dann daraus auf die Dopingquote geschlossen?
Mithilfe von Statistik, denn bei dieser vorgeschalteten Frage zu den Geburtsdaten lassen sich ja Zahlen rausfinden, wie viele Leute wann Geburtstag haben. Und damit konnten die Forscher dann auch näherungsweise statistisch hochrechnen, wie viele Leute wirklich die Dopingfrage beantwortet haben. Und aus den Ja's konnten sie dann auf die Dopingquote schließen.
Trotzdem glaube ich nicht so ganz, dass alle Dopingsünder ehrlich waren.
Nein, da sind auch die Forscher ganz klar von ausgegangen, dass das nicht so ist. Und sie haben dann aber alle möglichen Szenarien durchdacht, wo es falsche Antworten geben könnte. Egal jetzt, ob da Dopingsünder wirklich gelogen haben oder ob auch vielleicht aus Versehen falsche Antworten gegeben wurden. Und diese Fehlerantworten haben sie dann aus den Daten rausgerechnet. Insgesamt glauben die Forscher aber, dass sie mit den 30% bei der Leichtathletik-WM 2011 wahrscheinlich eher an der unteren Grenze der Dunkelziffer beim Doping liegen. Sie haben auch die panarabischen Spiele aus demselben Jahr analysiert und da lag die Dopingquote sogar bei mindestens 45%.
Weiter zu einem anderen ungesunden Thema, den Stickstoffoxiden aus den Autoabgasen. Da haben jetzt Forscher der TU Wien herausgefunden, dass die nicht nur schädlich für Menschen sind, sondern auch für die Straße. Warum?
Stickstoffoxidgase lassen Asphalt schneller altern. Das haben die Forscher in Experimenten mit Asphaltproben herausgefunden. Sie haben da Gase mit unterschiedlicher Stickstoffoxidkonzentration reingepumpt in diese Asphaltproben und in den porösen Öffnungen von Asphalt löste viel Stickstoffoxid dann viele chemische Reaktionen aus. Die haben den Straßenbelag dann spröder gemacht und anfällig für Risse.
Ja, also keine gute Idee für die Straßen.
Nein, definitiv nicht. Aber die gute Nachricht, auf der Straße altert Asphalt nicht ganz so schnell wie im Labor und die Forscher arbeiten auch schon an haltbarerem Asphalt.
Zum Schluss noch eine Meldung vom Heiratsmarkt. Früher sagte man ja immer, Frauen heiraten nach oben. Inzwischen gilt das aber auch immer mehr für Männer.
Ja, das zeigt eine Studie aus den USA, die sich Daten aus den letzten 28 Jahren angeschaut hat, von Männern und Frauen, ihrer Ausbildung und ihren Verdienstmöglichkeiten. Und weil US-Frauen inzwischen besser ausgebildet sind, sind ihre Verdienstmöglichkeiten gestiegen. Bei Männern hat sich beides aber nicht verändert.
Das heißt also, es gibt genauso viel gut verdiente Männer wie früher, aber mehr gut verdiente Frauen.
Ganz genau. Und deswegen müssen Frauen auch automatisch mehr nach unten heiraten als früher. Für die Männer ist das dagegen eine Verbesserung, denn bei ihnen steigt die Chance, dass sie durch eine Heirat ihren Lebensstandard verbessern können.
Danke, Britta.
Wetter.
Es gibt oft Sonne bis zum Schluss, dazu bleibt es auch noch länger warm. Im äußersten Nordwesten ziehen später erste Schauer auf. Morgen geht es im Westen mit Schauern und zum Teil kräftigen Gewittern weiter. Sonst gibt es nochmal ordentlich Sonne, dazu Höchstwerte zwischen 19 und 34 Grad. Der Donnerstag wird insgesamt durchwachsener.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.